ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, die Botschaft dieser autoritären Ansage ist weithin bekannt und wird gern mal ausgesprochen, aber eher ungern gehört. Der VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piech ist in Salzburg zu Hause. Da steht sein Tisch und im weitesten Sinne hat er um diesen heute das Spitzenpersonal des Autoriesen versammelt. Wer hat das Sagen bei VW? Am Ende geht es darum, ob Piech es schafft, seinen Ziehsohn Martin Winterkorn, der heute auch in Salzburg mit am Tisch saß, vom millionenschweren Posten des Vorstandschefs zu entfernen. Das scheint Piechs Ziel zu sein. Doch hat er Verbündete? Die VWler tagten heute geheim. Erst morgen sollen Ergebnisse verkündet werden. Es steht viel auf dem Spiel. Es geht um ein Traditionsunternehmen, um einen Konzern, der Hunderttausenden Arbeit gibt, um die VW-Zukunft in der globalisierten Autowelt. Jörg Isen.
VW-Patriarch Ferdinand Piech. Hat er seine Ziele heute vielleicht doch nicht ganz erreicht? In Salzburg am Stammsitz der Familie Piech wurde stundenlang verhandelt, bisher ohne klares Ergebnis. Überraschend, VW-Konzernchef Martin Winterkorn nahm auch teil. Er will um seinen Vertrag kämpfen, hat er vorher gesagt, sich nicht vom Hof jagen lassen. Geht der Machtkampf also weiter? Und ist das im Interesse des Konzerns? 10 Millionen Autos wurden weltweit im vergangenen Jahr unter seiner Führung verkauft. Das wird er in die Waagschale legen. Rücksprung. Niedersachsens Ministerpräsident Weil startet mittags Richtung Salzburg zur Krisensitzung im VW-Präsidium. Grund? VW-Patriarch Ferdinand Piech war öffentlich auf Distanz zu Konzernchef Winterkorn gegangen. Am Montag betonte Niedersachsens Vertreter im Aufsichtsrat und VW-Anteilseigner, wie wichtig ein Ende des Machtkampfes ist.
Ein solches Unternehmen, das muss sich auf sein Geschäft konzentrieren. Das muss durch geschäftliche Erfolge Schlagzeile produzieren und durch nichts anderes. Und die Voraussetzungen dafür herzustellen, das ist jetzt wieder unsere Aufgabe.
Denn es gibt Baustellen bei Europas größtem Autobauer. Die Kernmarke VW verdient zu wenig pro verkauftem Auto. Ein Milliardensparprogramm zeigt kaum Wirkung. Und auf dem amerikanischen Automarkt verliert VW Anteile. Es fehlen passende Autos.
Man muss die Probleme lösen, die anstehen. Man war in der Vergangenheit erfolgreich, aber man wird es in der Zukunft nur dann sein, wenn man die strategischen Fragen der Zukunft richtig beantwortet. Und dafür braucht es eine starke Führung.
Wir haben so vieles nicht falsch gemacht. Geht schon.
Fast eine Bilanz von Martin Winterkorn. Doch Ferdinand Piech hat ihm das Vertrauen dennoch entzogen.
Es kam ihm darauf an, Winterkorn als Aufsichtsratschef zu verhindern und die Führungsfrage jetzt neu einzuleiten im Konzern. Da spielt Winterkorn in den Augen von Herrn Piech jetzt keine Rolle mehr.
Winterkorn hat es selbst nicht mehr in der Hand. Es entscheidet zunächst das VW-Präsidium. Dort sitzen drei Vertreter der Anteilseigner, Ferdinand Piech, Wolfgang Porsche und Ministerpräsident Weil. Die drei Arbeitnehmervertreter sind Bernd Osterloh, Stefan Wolf und Berthold Huber. Das Ergebnis der Krisensitzung am Freitag soll es vom Aufsichtsrat bekannt gegeben werden. Vielleicht ein Punktsieg für Martin Winterkorn.
Und in Hannover begrüße ich jetzt meinen Kollegen Jörg Isen. Jörg, nach dem Treffen heute in Salzburg, wie lange bleibt Winterkorn noch Chef bei VW?
Das kann man zurzeit noch nicht eindeutig sagen. Winterkorn ist geschwächt. Ihm wird nicht zugetraut, den VW-Konzern für die nächsten Jahre wirklich zu steuern. Formal kann er bis 2016 bleiben. Ob er das machen will, das werden wir leider erst morgen erfahren. Die offene Frage ist, wie die Arbeitnehmerseite zu ihm steht. Das ist die offene Frage, die wir jetzt noch nicht beurteilen können.
Werden denn mit der Regelung der Nachfolge von Winterkorn auch gleich die Weichen für die Ära nach Piech gestellt?
Ja, das ist eindeutig so. Ferdinand Piech plant langfristig. Das konnte man bei diesem Fall auch wieder sehen. Und wenn man sich überlegt, wie er in diesem Fall vorgegangen ist, dann waren es letztendlich ja drei Sätze. Der eine Satz, ich bin auf Distanz. Der zweite Satz, ich entscheide. Und der dritte, Ursula Piech, meine Frau, wird es nicht. Und daran kann man vielleicht erkennen, dass das der genialste Schachzug war, weil er einfach seine Ehefrau erstmal völlig aus der Schusslinie genommen hat. Und da muss man sehen, ob das vielleicht wirklich der geniale Schachzug gewesen ist.
Dankeschön, Jörg Isen, mit dieser Einschätzung aus Hannover. Und der Machtkampf bei VW, kommentiert Thorsten Habke vom Norddeutschen Rundfunk.
Der Mann kennt keine Freunde. Entlassene Manager pflastern seinen Weg. Er ist der personifizierte Machtmensch, der Dominator eines Weltkonzerns. Und gerade in diesen Tagen löst Ferdinand Piëch bei vielen Beobachtern Abscheu aus. Wie kann er seinen treuen Ziehsohn Martin Winterkorn einfach fallen lassen, der das Unternehmen VW zu vorher nicht geahnter Größe geführt hat und der damit auch Ferdinand Piëchs persönlichen Reichtum gemehrt hat? Diese moralische Empörung ist nachvollziehbar, aber sie greift zu kurz. Was bei Volkswagen gerade abläuft, ist die Neuaufstellung des Riesenreiches für die Nach-Piëch-Ära. Es geht nicht um Ferdinand Piëch oder Martin Winterkorn, sondern es geht um die Frage, wie dieses Imperium erfolgreich bleibt, wenn Ferdinand Piëch nicht mehr an Bord ist. Piëch hat wesentliche Argumente auf seiner Seite. Als er 1993 den Chefsessel übernahm, machte Volkswagen 2 Milliarden D-Mark Verlust. 22 Jahre später erwirtschaftet der Konzern 13 Milliarden Euro Gewinn. 600.000 Menschen verdienen hier ihren Lebensunterhalt. An dieser Erfolgsgeschichte hat Martin Winterkorn maßgeblichen Anteil. Aber ist er der Richtige, um Ferdinand Piëchs Arbeit fortzuführen? Kann er Volkswagen die neue Dynamik bringen, die das Unternehmen braucht, um in der Erfolgsspur zu bleiben? Der Patriarch zweifelt offenbar. Ferdinand Piëch hatte immer ein Ziel, das Erbe seines Großvaters Ferdinand Porsche zu sichern und zu mehren. Er mag ein brutaler Autokrat sein, einer, der eisenhart seinen Willen durchsetzt. Doch wer sein Handeln nüchtern betrachtet, muss konstatieren, bislang hat er dem Unternehmen Volkswagen und seinen Beschäftigten genutzt.
Thorsten Habke kommentierte. Im Mittelmeer sind in dieser Woche wohl erneut mehr als 400 Flüchtlinge ertrunken. Und was tut Europa? Nun, die EU-Kommission erklärte heute, für eine schnelle Lösung der Flüchtlingsfrage fehle nicht nur das Geld, sondern auch der politische Wille. Tja, das hilft nicht weiter. Oder nehmen wir Deutschland. Hier löst die Frage nach der Unterbringung von ein paar Dutzend Flüchtlingen mancherorts massive Proteste aus. Und jetzt schauen wir auf Sizilien. Tausende Flüchtlinge leben in Lagern auf der italienischen Insel. Allein im Städtchen Pozzallo kamen im vergangenen Jahr etwa 30.000 Flüchtlinge an. Und tausende weitere in anderen Häfen der Insel. Zum Beispiel in Augusta. Auch dort wurden heute wieder Überlebende der Katastrophen der vergangenen Tage erwartet. Aus Augusta berichtet Lisa Schur.
Ehrenamtliche Helfer in Aktion. Giovanni Abate ist Sizilienbeauftragter für eine Flüchtlingsorganisation der UNO. Gleich wird er sich erkundigen, wie es den neu angekommenen Flüchtlingen geht. Knapp 600 von ihnen sind in Augusta am frühen Abend an Land gegangen. Ich weiß nicht, was ich erwarte. Das Übliche. Jetzt müssen wir abwarten, bis die Flüchtlinge an Land gegangen sind. Erst dann können wir sagen, ob es alle geschafft haben. Hoffen wir mal ja. Wer hat nicht überlebt? Sind alle Familien noch komplett? Das italienische Fernsehen Rai spricht von 10 Festnahmen, vermutlich Schlepper. Aufgegriffen hat die Küstenwache die Flüchtlinge in den vergangenen 2 Tagen. Sie waren also lange unterwegs. Und ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Denn in Augusta können sie nicht bleiben. Die Stadt hat zwar einen Hafen, an dem auch große Schiffe mit Flüchtlingen anlegen können, aber keinerlei Infrastruktur für ihre Unterbringung. Außerdem hat man hier andere Probleme. Vor 2 Jahren wurde der Bürgermeister wegen Verdachts auf Verwicklungen in Mafiageschäfte abgesetzt. Der Verwaltungsbeamte, der ihn abgelöst hat, ist mit der Situation überfordert. Die Lösung müsste auf höherer Ebene gefunden werden. Wir in Augusta können das nicht leisten. Es kann nicht sein, dass Italien alle diese Einwanderer, die aus Afrika hierher kommen, alleine versorgt. Auch deshalb, weil man davon ausgeht, dass noch 1 Million Menschen auf dem Weg hierher sind. Es ist davon auszugehen, dass auch weiterhin viele von ihnen in Augusta landen. Ihre Erstversorgung dauert 2 Stunden. Dann werden sie in Aufnahmelager weitergeleitet. Für Giovanni Abate ein Einsatz von vielen. Geschlafen hat er schon länger nicht mehr, sagt er, und zählt die Angekommenen. 25 Nigerianerinnen sind alleine angekommen, der ein oder andere unbegleitete Minderjährige. Aber alle sind in Sicherheit durch mehrere Rettungsaktionen der Küstenwache. Deshalb ein guter Tag. Sie haben es geschafft. Andere machen sich gerade auf den Weg. Und die Küstenwache in Augusta bereitet schon ihren nächsten Einsatz vor, obwohl ihr die Mittel dafür eigentlich fehlen.
Viele von denen, die versuchen, Afrika übers Mittelmeer zu entfliehen, um in Europa ein neues Leben anzufangen, haben dafür ein Vermögen an ihre Schlepper bezahlt. So grotesk es klingt, aber Flucht muss man sich eben auch leisten können. Die einen kratzen das Geld mühsam mit der ganzen Familie zusammen. Oft ist es aber auch die relativ gut verdienende Elite, die der verzweifelten Lage in ihren Heimatländern den Rücken kehrt. Architekten, Computerfachleute, Anwälte oder Ärzte. Diese Fachkräfte fehlen dann zu Hause. Zum Beispiel in Eritrea, ganz im Osten Afrikas. Sabine Boland.
Stundenlang dauert die Operation schon. Das 3 Monate alte Mädchen hat einen Herzfehler. Eigentlich nichts Besonderes, doch diese OP findet in einem der ärmsten Länder der Welt statt. In einem alten Kolonialkrankenhaus in Eritreas Hauptstadt Asmara werden herzkranke Kinder 2-mal im Jahr von deutschen Spezialisten betreut. Annemarie Brecher ist pensionierte Herzchirurgin und kommt auch mit 73 Jahren noch hierher, um zu helfen. Am Anfang war sie skeptisch, ließ sich aber überzeugen, ausgerechnet in einem abgeschotteten Land wie Eritrea zu helfen, aus dem tausende Menschen nach Europa flüchten.
Man hört ja täglich in der Presse, wie viele Eritreer ertrinken. Und das ist die Elite und das ist die Jugend des Landes. Und das ist auch unser Problem. Wir haben in vielen Bereichen schon Leute gut ausgebildet gehabt. Und wenn wir beim nächsten Mal kamen, waren sie nicht mehr hier.
Nach der Unabhängigkeit 1993 galt Eritrea mit seiner wunderschönen Hauptstadt Asmara als Hoffnungsträger in Afrika. Doch mittlerweile macht es Schlagzeilen als Nordkorea Afrikas mit wirtschaftlicher Not, einem strengen Militärdienst und dem weltweit letzten Platz in Sachen Pressefreiheit. Das Gesundheitssystem hingegen ist ein Vorzeigeprojekt der Regierung. Im ganzen Land gibt es gut ausgestattete Krankenstationen. In all den Jahren hat Annemarie Brecher sich mit einer eritreischen Krankenschwester angefreundet.
Und menschlich ein Goldstück. Also das muss man so sagen. Ihr Sohn ist zurzeit.
Dass die deutsche Ärztin erwähnt, dass der Sohn im Ausland ist, ist der Schwester gar nicht recht. Viele Eritreer haben Angst vor ihrer Regierung und wollen vor der Kamera nichts sagen. Bei der kleinen Patientin ist die OP gut verlaufen. Die Eltern sind glücklich. Trotz der oft schwierigen Arbeitsbedingungen, den Medizinern ist ihre Arbeit in Eritrea eine Herzenssache.
In Moskau hat sich der russische Präsident Putin heute wie in jedem Jahr bei einer Fernsehshow den Fragen seiner Landsleute gestellt. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Trotz massiver Kritik will Putin an seinem Kurs festhalten. Preissteigerungen und Entlassungen machen derzeit vielen Russen zu schaffen. Das Land ist wegen des niedrigen Ölpreises und der Sanktionen des Westens im Zuge des Ukraine-Konflikts in eine tiefe Krise geraten. Die Talsohle sei allerdings überwunden, so Putin heute.
Wladimir Putin, Russlands Präsident, inszeniert sich. Ganz Macher und Lenker in seinem Riesenreich. Fast 4 Stunden dauert diese landesweit auf mehreren Kanälen ausgestrahlte Sendung, vermutlich gedacht als Ventil. Etwa 3 Millionen Fragen sind aufgelaufen, davon beantwortet Putin 90. Es geht um Wirtschaft, Lebenskosten, medizinische Versorgung und um die Lage in der Ostukraine. Dort gibt es Menschen, die ihre Rechte mit der Waffe in der Hand verteidigen. Ob sie es richtig machen oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, obwohl ich natürlich diesbezüglich meine eigene Meinung habe. In Gukovo werden Flüchtlinge aus dem Donbass gezeigt. Dass russische Soldaten in der Ostukraine kämpfen, verneint Putin erneut. Am anderen Ende Russlands, in Sibirien, erhält diese Frau Hilfe. Sie hat offenbar bei schweren Bränden alles verloren. Den Bewohnern der Krim macht Putin Hoffnung. Ein Präsident, so soll es wirken, der für alles eine Lösung hat.
Der UN-Sondergesandte für den umkämpften Jemen hat seinen Rücktritt eingereicht. Jamal Ben Omar hatte das Amt 4 Jahre inne. Nach Einschätzung von Beobachtern hat der marokkanische Diplomat den Rückhalt Saudi-Arabiens verloren. Dessen Militär führt eine Koalition von Streitkräften an. Sie fliegt Luftangriffe gegen die Houthi-Rebellen. Bei den Kämpfen im Jemen sind bereits mehr als 700 Menschen gestorben. In Israel wurde am Vormittag der 6 Millionen Juden gedacht, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Viele Menschen unterbrachen ihre Arbeit und verharrten in stillem Gedenken. Premierminister Netanyahu nutzte gestern eine Rede in der Gedenkstätte Yad Vashem, um die Atomverhandlungen mit Teheran zu kritisieren. Er verglich den Iran mit Nazi-Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Westmächte hätten damals einen fatalen Fehler gemacht. Er sei überzeugt, dass sie auch jetzt im Atomstreit falsch handelten. Holocaust-Gedenken auch in Polen. Hier wurde mit einem Marsch der Lebenden der Opfer des Nazi-Terrors gedacht. Vor etwa 10.000 jüdischen Jugendlichen aus aller Welt riefen Überlebende dazu auf, das Leid nicht zu vergessen. 70 Jahre nach Kriegsende führte der Gedenkmarsch von Auschwitz nach Auschwitz-Birkenau, das größte der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Allein hier wurden mehr als 1 Million Häftlinge ermordet.
Diese schönen Palmen Honduras haben eine ziemlich hässliche Geschichte. Dort, wo sie jetzt stehen, lebten einmal Menschen. Sie wurden wegen der Palmölplantage aus ihrem Zuhause vertrieben. Immer wieder müssen gerade die Armen den geldbringenden Monokulturen weichen. An dieser rücksichtslosen Praxis, Menschen weg, Land her, sind aber nicht nur internationale Konzerne beteiligt, sondern auch die Weltbank. Die Organisation, die eigentlich Armut bekämpfen soll. Die Konzepte finanziert, von denen Kleinbauern profitieren. Recherchen von ARD und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass durch Projekte der Weltbank im vergangenen Jahrzehnt mehr als 3,4 Millionen Menschen ihre Heimat oder Lebensgrundlage verloren haben. Julia Stein und Peter Sonnenberg über eine idealistische Organisation, die ihre eigenen Ideale nicht einhält.
Die Weltbank zeigt sich gern von ihrer besten Seite, als großer Wohltäter im Kampf gegen Armut. Und so wirbt sie mahnend in Videos: Wenn Kriege geführt werden, gewinnt die Armut. Die Bewohner des Dorfes Panamagans im Norden von Honduras sind Bauern. Das heißt, sie waren Bauern. Viele von ihnen haben ihr Land verkauft an die NAND, den größten Palmölhersteller. Der Vater aber von Roman Chavez wollte nicht verkaufen, schon gar nicht zu dem Preis, den die NAND anbot. Roman und sein Bruder Olvin zeigen uns ihr Land, obwohl sie Angst haben, hierher zu kommen. Wenn wir die Plantage rings um unser Feld betreten, kann es sein, dass wir getötet werden. Dinant bewacht seine Plantagen gut. Hier an dieser Stelle haben sie unseren Vater entführt. 3 Tage lang suchen die Chavez-Brüder mit Nachbarn nach dem Vater, bis sie ihn schließlich finden. Verscharrt auf einer Plantage von Dinant. Es gibt noch viele weitere unaufgeklärte Morde in diesem Konflikt. Dinant bestreitet, damit etwas zu tun zu haben. Trotz der Auseinandersetzung sagt die Weltbank dem Konzern Dinant einen 30 Millionen Dollar Kredit zu. Dieser Kredit sorgte hier für weitere Menschenrechtsverletzungen, aber nicht nur das. Dinant begeht Umweltsünden, verschmutzt unkontrolliert Luft und Flüsse. Und schließlich konnte die Firma mit dem Geld der Weltbank auch noch ihre private Wachtruppe aufrüsten. Jahrelang wurden die Plantagen von Dinant von einer privaten Schutztruppe bewacht. Doch seit kurzem sind sie verschwunden, stattdessen schützt bewaffnetes Militär das Gelände. Offenbar hat Dinant gute Kontakte zur Regierung, bestreitet das aber. Die Soldaten dagegen geben zu, dass sie die Plantage schützen sollen, vor wem auch immer. Die Weltbank weiß, was alles schiefläuft bei ihren Projekten. Sprechen will sie darüber ungern. Weltbankpräsident Kim gibt sich heute einsichtig. Wir überarbeiten gerade unsere Umwelt- und Sozialstandards und ich bin fest entschlossen, dass wir lernen und alles tun werden, Menschen und Umwelt zu schützen. Schon vor einem Monat beim Besuch in Berlin hatte der Weltbankpräsident Besserung gelobt. Die Bundesregierung gibt sich heute besorgt. Schriftlich teilt das Bundesentwicklungsministerium mit: Es ist wichtig, dass die Bank aus den Fehlern lernt und künftige Umsiedlungen nach Möglichkeit gänzlich vermeidet.
Jetzt ist, glaube ich, der Prozess so, dass man eben auch Ergebnisse sehen will und eben nicht nur in Anführungsstrichen Bekenntnisse zu bestimmten Dingen, Ergebnisse, die implementiert werden, die überprüft werden können.
Als viertgrößter Anteilseigner gerät Deutschland jetzt auch selbst unter Druck. Menschenrechtler fordern, Deutschland müsse seinen Einfluss innerhalb der Weltbank künftig viel stärker nutzen. Für die Bauern in Honduras kommt all das zu spät. Auf Hilfe und Entschädigung durch die Weltbank haben sie lange gewartet. Bisher vergeblich.
Und bei der gemeinsamen Frühjahrstagung von Weltbank und IWF in Washington geht es auch um die griechische Staatsschuldenkrise. Mehr dazu noch einmal von Jens Rieber.
Der Internationale Währungsfonds will Griechenland keinen Aufschub für die im Mai fällige Schuldenrate gewähren. Das stellt die IWF-Chefin Lagarde heute in Washington klar. Noch nie habe eine entwickelte Volkswirtschaft um verzögerte Zahlungen gebeten. Dies wäre vergleichbar mit einer zusätzlichen Finanzspritze, so Lagarde. Sie forderte von der Regierung in Athen vielmehr, ihre Reformanstrengungen zu verstärken. Der deutschen Wirtschaft geht es gut und das soll so bleiben. Diese Überzeugung äußern die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es ist kein Blick in die Glaskugel, sondern eine ernsthafte Analyse von Daten. Die Wirtschaftsforscher beschreiben eine rosige Zukunft für die deutsche Wirtschaft für dieses Jahr. So soll das Bruttoinlandsprodukt nicht wie bisher gedacht um 1,2%, sondern um 2,1% wachsen. Die Gründe dafür seien eine hohe Beschäftigungsrate sowie gestiegene Löhne und Gehälter, so die Wirtschaftsforscher. Und weil es vielen Menschen gut geht, geben sie viel Geld aus. Der Konsum läuft. Auch das immer noch billige Öl wirkt. Die Energiekosten sind gering. Die Inflation ist es auch. Gute Stimmung allenthalben. Aber sie könnte noch besser sein. So fordern die Wirtschaftsforscher in ihrem Gutachten die Politik auf, die Steuern zu senken. Das würde die Kaufkraft weiter erhöhen. An der Börse machen Anleger aber auch heute eine Pause und nehmen lieber Gewinne mit.
Die Börsendaten. Der DAX ging heute mit einem deutlichen Minus aus dem Handel bei 11.999 Punkten. Die US-Börsen schlossen dagegen kaum verändert. Der Dow Jones Index beendete den Handelstag mit 18.106 Zählern. Alleinerziehende in Deutschland sollen künftig mehr Geld zur Verfügung haben. Nach wochenlangem Streit verständigten sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD in Göttingen auf eine stärkere steuerliche Entlastung. Der jetzige Freibetrag soll um 600 auf 1.908 Euro im Jahr erhöht werden. Nach dem Beschluss dürfte die Finanzierung beim Bundesfamilienministerium liegen, obwohl Ministerin Schwesig die Kosten aus dem allgemeinen Haushalt decken wollte. Die Bundespolizei hat 6 mutmaßliche Terroristen festgenommen. Die 5 Männer und eine Frau seien dringend verdächtig, sich an Anschlägen mit mehreren Toten in der Türkei beteiligt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Gruppe soll jährlich mehrere 100.000 Euro für eine kommunistische Partei in der Türkei eingetrieben haben, die als terroristische Vereinigung eingestuft ist. Zum 3. Mal hat die Polizei eine bundesweite Blitzaktion gestartet. Wie hier in Aachen gibt es bis Mitternacht an mehr als 7.000 Stellen Tempokontrollen. Die Polizisten wollen Autofahrern eine vorsichtige Fahrweise nahebringen. So sollen schwere Unfälle verhindert werden, denn die gehen in den meisten Fällen auf eine zu hohe Geschwindigkeit zurück. Erstmals beteiligen sich neben Deutschland auch 21 weitere europäische Länder.
88 Tasten hat ein Klavier in der Regel, 52 weiße und 36 schwarze. Sie zu beherrschen erfordert Talent und Fleiß. Wer die Klaviatur auf höchstem Niveau beklimpern will, der muss üben, üben, üben. Am besten bereits als Kind. Ein Beispiel dafür ist ein Star-Pianist unserer Tage. Der Chinese Lang Lang strich bereits mit 3 Jahren über das Elfenbein. Auf dem Weg zur Meisterschaft sah ihm immer ein strenger Lehrer auf die Finger und möchte Lang Lang beweisen, dass Kinder auch ohne Drill virtuos in die Tasten hauen können. Er hat eine Klavierschule geschrieben, natürlich schwarz auf weiß. Alex Jakubowski.
Einmal spielen wie Lang Lang. Für die 11-jährige Elena rückt dieser Traum in greifbare Nähe. Zumindest mit ihm gemeinsam darf sie heute üben. Ihre Fingerübung kurz davor ist eher unkonventionell. Elena ist nervös, logisch. Der Meister ist das nicht. Er spielt wie immer und alle lauschen andächtig. Lang Lang geht unter die Lehrer. Er stellt Übungshefte vor. Wer nach ihnen übt, soll ein besseres Gefühl für die Musik bekommen. Das ist wichtig, um ein tolles Staccato zu spielen. Man muss an eine schöne, eine leichtfüßige und sehr freche Katze denken. Elena hat aufmerksam zugehört. Jetzt ist sie dran. ob sie wohl an eine freche Katze denkt. Doch auch ohne Katze läuft es gut. Die Wiederholung ist nur fürs Publikum.
So shall we do it again?
Lass es uns nochmal spielen. Und jetzt vielleicht ein wenig gefühlvoller.
Maybe a little faster.
Und vielleicht ein wenig schneller.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das hat mich motiviert, weiterhin mit mehr Freude das Klavier zu üben.
I just want to make a book,
ich wollte ein Buch machen, das zu mehr Spaß beim Üben führt, das dazu führt, dass wir Musik besser verstehen. Natürlich muss man viel üben, aber ich will zeigen, dass etwas hinter den Noten steckt. Das heißt, wir müssen die Bedeutung des Übens herausfinden. Dass er die Bedeutung bereits gefunden hat, steht außer Frage. Elena jedenfalls ist begeistert von Langlangs Unterricht und von seinem Spiel sowieso.
Und bevor nun auch diese Sendung ausklingt, schauen wir nochmal aufs Wetter. Genauer gesagt tut dies Carsten Schwanke für uns. Carsten, was erwartet uns denn?
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, als ich lang gesehen habe. Ich würde sagen, in den nächsten 24 Stunden hält die Atmosphäre für uns das große Symphonieorchester bereit. Denn es bewegt sich einiges. Wir bekommen einen ordentlichen Luftmassenwechsel zu spüren. Vor allem alle Menschen, die im Süden Deutschlands wohnen. Das hier ist die Ausgangslage von heute Nachmittag. Die Tageshöchsttemperaturen. In Hörnum auf Sylt gab es gerade mal 9 Grad Celsius, allerdings auch bei Sonnenschein. Im Süden, und zwar im Südwesten, in Ihringen am Oberrhein, gab es noch einmal sommerliche 26 Grad. Wir haben die Luftmassen unterschiedlich eingefärbt. Und jetzt können wir zeigen, wie sich die kältere Luft aus Skandinavien kommt, allmählich, aber wirklich nur sehr langsam nach Süden voranarbeitet. Und erst am Samstagvormittag erreicht die kältere Luft dann auch die Alpen. Und was wir hier auch sehen, auch über das Wochenende hinweg, es bleibt eher kühl bei uns in Deutschland, aber keinen Schreck bekommen. Die kühlere Luft ist trocken und deshalb kann die Sonne auch ordentlich zum Zuge kommen. Aber dieser Luftmassenwechsel, der zur Stunde schon richtig loslegt, der bleibt nicht ohne Folgen. Es gibt einige Regenschauer. Wir sehen das aktuellste Regenradarbild mit einigen Regenfällen hier in der Mitte Deutschlands, eher schwacher Regen. Und dann ziehen gerade von Belgien nach Nordrhein-Westfalen und von Frankreich Richtung Baden-Württemberg ein paar stärkere Regenschauer heran. Das ist praktisch auch die Nachtsituation, dass wir vor allem hier in der Mitte und außerdem im Südwesten diese Regenschauer haben. Nach Norden hin, da wo die kältere Luft schon liegt, bleibt es meistens leicht bewölkt oder klar. Dort kann es auch kalt werden. Die Temperaturen gehen auf 1 bis 4 Grad zurück. Örtlich gibt es leichten Bodenfrost. Im Süden bleibt die Nacht hingegen milder mit 10 bis 13 Grad. Ja, und morgen Vormittag starten wir komplett zweigeteilt. Viel Sonnenschein im Norden und recht freundliches Wetter auch in der Mitte, aber im Süden viele Wolken, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern. Immer wieder Regenschauer und auch Gewitter. Und vor allem am Nachmittag wird es im Süden Baden-Württembergs und Bayerns durchaus kräftiger regnen. Es kann auch wirklich dann einige stärkere Gewitter geben. Und außerdem auch im Nordosten von Vorpommern bis zur Uckermark sind auch einzelne Regenschauer möglich. Das beste Wetter mit viel Sonnenschein wird es im Nordwesten geben. Die Temperaturen erreichen morgen schon eher angeglichene Werte. Nicht mehr 9 zu 26 Grad, sondern im Norden sind es so 10 bis 14 Grad, im Süden 15 bis maximal 17 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus nördlichen Richtungen, außer unmittelbar am Alpenrand. Hier kommt er aus Südwesten. Richtung. Die weiteren Aussichten, das Wochenende, es wird meistens trocken sein, abgesehen vom letzten Regen hier am Alpenrand. Am Samstag ansonsten sonniges Wetter bei Temperaturen zwischen 16 und 18, am Sonntag zum Teil bis 19 Grad, Pinar.
Danke, Carsten Schwanke. Und wir beenden die Tagesthemen heute mit einer ausdrücklichen Bleiben-Sie-dran-Empfehlung. Denn hier folgt die Dokumentation Der Absturz. Die Trauer bleibt, vergeht die Angst. Es geht um die emotionalen, aber auch technischen Konsequenzen des Germanwings-Absturzes in den französischen Alpen. Um 0.30 Uhr erwartet Sie dann Sven Lorig im Nachtmagazin und wir sehen uns morgen wieder. Einen guten Abend Ihnen allen.